Camilla Läckberg, Die Eishexe. Aus dem Schwedischen von Katrin Frey. Gelesen von Maria Hartmann. Hörbuch Hamburg Verlag, 2018. Niemand konnte wissen, wie das Leben des Mädchens ausgesehen hätte, wer sie geworden wäre, welchen Beruf sie ergriffen, wen sie geliebt, um wen sie getrauert, wen sie verloren hätte und wen erobert. Ob sie Kinder bekommen hätte und zu was für Menschen diese wiederum geworden wären. Auch wie das Mädchen als erwachsene Frau ausgesehen hätte, ließ sich nicht sagen. Im Alter von 4 Jahren war alles noch unfertig. Die Augen changierten zwischen grün und blau. Das bei der Geburt noch dunkle Haar war nun hell, aber das Blond hatte einen leichten Rotstich und konnte sich bestimmt wieder ändern. Im Moment war es besonders schwer zu erkennen. Sie lag mit dem Gesicht auf dem Grund des Sees. Ihr Hinterkopf war mit geronnenem Blut bedeckt. Nur die wogenden langen Strähnen vorne am Haaransatz wiesen hellere Nuancen auf. Man konnte nicht behaupten, dass eine unheimliche Stimmung über der Szenerie lag. Nicht unheimlicher, als wenn das Mädchen nicht im Wasser gelegen hätte. Die Geräusche des Waldes klangen genauso wie immer. Das Licht wurde durch die Bäume gefiltert, wie immer, wenn um diese Tageszeit die Sonne schien. Das Wasser, das sie umgab, bewegte sich kaum. Und nur wenn hin und wieder eine Libelle auf der Oberfläche landete, breiteten sich Ringe auf der Oberfläche aus. Die Verwandlung hatte eingesetzt. Und allmählich würde das Mädchen ein Teil des Waldes und des Wassers werden. Wenn niemand sie fand, würde die Natur das ihre tun und sich das Kind wieder aneignen. Noch wusste niemand, dass sie nicht mehr da war. Glaubst du, deine Mutter heiratet in Weiß? Erika drehte sich im Doppelbett zu Patrick um. Sehr witzig, echt, sagte er. Erika knuffte ihn lachend in die Seite. Wieso belastet es dich so, dass deine Mutter heiratet? Dein Vater ist schon lange wieder verheiratet und das findest du doch auch nicht seltsam. Ich weiß, es ist albern von mir. Patrick schüttelte den Kopf, schwang die Beine aus dem Bett und zog sich die Socken an. Ich mag Günnar und freue mich, dass Mama nicht allein sein muss. Er stand auf und schlüpfte in seine Jeans. Ich finde es nur so merkwürdig. Meine Mutter hat ein Liebesleben. Du findest es also merkwürdig, dass sie und Günnar miteinander schlafen? Patrick hielt sich die Ohren zu. Hör auf! Erika warf ihm lachend ein Kissen an den Kopf. Es flog umgehend zurück und kurz darauf herrschte Krieg. Patrick stürzte sich auf sie, aber die Rauferei ging schnell in Zärtlichkeiten und tiefe Atemzüge über. Sie strich sanft über seine Hosenknöpfe und öffnete den oberen. Was macht ihr? Mayas helle Stimme ließ sie innehalten. Sie schauten zur Tür. Dort stand nicht nur Maya, sondern sie wurde flankiert von ihren kleinen Zwillingsbrüdern, die genau wie sie belustigt die Eltern im Bett beobachteten. Wir haben uns nur ein bisschen gekitzelt. Außer Atem stand Patrick auf. Geht schon mal runter und deckt den Frühstückstisch. Wir kommen gleich. Patrick, der sich mittlerweile vollständig angezogen hatte, scheuchte die Kinder vor sich her. Mit einem Lächeln auf den Lippen legte Erika sich wieder ins Bett. Sie konnte es sich erlauben, sich mit dem Aufstehen noch ein wenig Zeit zu lassen. Dass sie nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo erscheinen musste, war einer der Vorteile daran, sein eigener Chef zu sein, konnte aber auch als Nachteil betrachtet werden. Die Arbeit als Schriftstellerin erforderte Charakterstärke und Selbstdisziplin, und manchmal fühlte man sich etwas einsam. Trotzdem liebte sie ihren Beruf. Sie liebte das Schreiben und sie liebte es, den Geschichten, die sie erzählte, Leben einzuhauchen, tief in die menschlichen Schicksale einzutauchen und herauszufinden, was eigentlich wirklich passiert war und warum. Den Fall, an dem sie zurzeit arbeitete, hatte sie lange im Auge gehabt. Dass die kleine Stella entführt und anschließend von Helen Persson und Marie Wall getötet worden war, bewegte noch immer ganz Fjällbocker. Und nun war Marie Wall wieder da. Der gefeierte Hollywood-Star spielte die Hauptrolle in einem Film über Ingrid Bergman. Im Ort brodelte die Gerüchteküche. Jeder hatte eine von beiden oder zumindest ihre Familien gekannt. Und alle waren gleich bestürzt gewesen, als an diesem Julinachmittag 1985 Stellas Leiche in dem Waldsee gefunden wurde. Erika drehte sich auf die Seite und fragte sich, ob die Sonne damals auch so schön geschienen hatte. Sie schloss die Augen und döste noch einmal ein, während sie unten in der Küche die Stimmen von Patrick und den Kindern hörte. Helen beugte sich vor und sah sich um. Sie stützte sich mit den schweißnassen Händen auf den Knien ab. Obwohl sie später als sonst gelaufen war, hatte sie einen persönlichen Rekord aufgestellt. Das Meer lag blau und still vor ihr, aber in ihr tobte ein Sturm. Helen richtete sich auf und schlang sich die Arme um den Leib. Sie konnte nicht aufhören zu zittern. »Da ist jemand über mein Grab gegangen«, hatte ihre Mutter immer gesagt. Und vielleicht stimmte das auch ein bisschen. Nicht, dass jemand über ihr Grab gegangen wäre, aber über ein Grab. Die Zeit hatte ihren Schleier über die Vergangenheit gelegt. Die Erinnerungen waren diffus. Am deutlichsten waren ihr die Stimmen im Gedächtnis geblieben, die genau wissen wollten, was geschehen war. Sie sagten so lange immer wieder das Gleiche, bis sie nicht mehr wusste, was deren Wahrheit war und was ihre eigene. Damals war es ihr ausgeschlossen erschienen, hierher zurückzukehren und sich ein Leben aufzubauen. Doch sowohl das Getuschel als auch die Rufe wurden mit den Jahren verhaltener, verwandelten sich in ein leises Murmeln und verstummten schließlich ganz. Sie hatte das Gefühl gehabt, wieder ein ganz normales Mitglied der Gesellschaft zu sein. Nun würde wieder geredet werden, alles noch einmal ans Licht gezerrt werden. Und wie so oft im Leben kamen mehrere Dinge zusammen. Nach dem Brief von Erika Falk, in dem diese schrieb, dass sie an einem Buch arbeite und sich gern mit Helen treffen wolle, hatte sie wochenlang kein Auge zugetan. Schließlich musste sie sich ein neues Rezept für die Tabletten, auf die sie seit Jahren verzichten konnte, ausstellen lassen. Die nächste Neuigkeit hätte sie ohne das Medikament nicht verkraftet. Marie war wieder da. 30 Jahre waren vergangen. Still und unauffällig hatten sie und James ihr Leben gelebt. James wollte es nicht anders, das wusste sie. Irgendwann wird das Gerede aufhören, hatte er gesagt, und Recht behalten. Bald lagen die finsteren Zeiten hinter ihnen, und sie brauchte nur noch dafür zu sorgen, dass alles seinen geregelten Gang ging. Und ihre Erinnerungen hatte sie in ein Versteck verbannt. Bis jetzt. Bilder blitzten in ihr auf. Ganz deutlich sah sie Maries Gesicht vor sich und Stellas fröhliches Lachen. Helen wandte sich wieder dem Meer zu und versuchte, den Wellen mit dem Blick zu folgen. Doch die Bilder ließen ihr keine Ruhe. Marie war wieder da und mit ihr der Untergang. Sanna ging ganz nah an den Jasmin heran und atmete seinen Duft ein. Aber er beruhigte sie nicht so wie sonst. Sie war umgeben von Kunden, die Pflanzen und Säcke voll mit Blumenerde auf Schubkarren luden, aber sie nahm sie kaum wahr. Das Einzige, was sie vor sich sah, war Marie Walls falsches Lächeln. Sanna konnte nicht fassen, dass sie zurückgekommen war, nach all den Jahren. Als langte es nicht, immer wieder Helen über den Weg laufen zu müssen. Sie hatte sich damit abgefunden, dass Helen in der Nähe lebte und nickte ihr zumindest zu, wenn man sich im Ort traf. In Helens Augen sah sie die Schuld, die sie von innen zerfraß. Marie hingegen hatte nie Reue gezeigt. Sie strahlte in jedem Promi-Magazin. Und nun war sie wieder da. Die falsche, schöne, lachende Marie. Sie waren in dieselbe Klasse auf der Zwirchskola gegangen und Sanna hatte sie nicht nur um die langen Wimpern und das lange blonde Haar beneidet, das in sanften Wellen bis auf den Po herunterfiel, sondern auch ihre schwarze Seite gesehen. Zum Glück blieb Sannas Eltern erspart, die lächelnde Marie im Ort zu treffen. Sanna war 13 gewesen, als ihre Mutter an Leberkrebs starb, und 15, als ihr Vater aufhörte zu atmen. Die Ärzte hatten ihr keine genaue Todesursache genannt, aber Sanna wusste auch so, was passiert war. Ihr Vater hatte sich zu Tode getrauert. Als Sanna den Kopf schüttelte, machten sich die Kopfschmerzen bemerkbar. Sie war gezwungen worden, zu Tante Lind zu ziehen, aber zu Hause hatte sie sich dort nie gefühlt. Die eigenen Kinder von Tante Lynn und Onkel Paul waren viel jünger als Sanna und wussten nichts mit einem verwaisten Teenager anzufangen. Sie hatten sie nicht geärgert, sondern sich Mühe gegeben, aber sie waren Fremde geblieben. Sie hatte sich in der Oberstufe für den landwirtschaftlichen Zweig entschieden und nach dem Schulabschluss sofort zu arbeiten angefangen. Seitdem lebte sie für ihren Beruf. Sie betrieb eine kleine Gärtnerei gleich außerhalb von Fjällbacka, die zwar nicht viel, aber genug abwarf, um sie und ihre Tochter zu ernähren. Mehr brauchte sie nicht. Ihre Eltern hatten sich in lebende Tote verwandelt, nachdem Stella ermordet worden war. Und in gewisser Weise konnte Sanna sie verstehen. Manche Menschen strahlten von Geburt an heller als andere, und Stella war so jemand gewesen. Immer fröhlich, immer lieb und proppenvoll mit Küsschen und Zärtlichkeiten, die sie an alle in ihrer Umgebung austeilte. Hätte Sanna an diesem warmen Sommermorgen ihr Leben für das von Stella geben können, wäre sie für sie gestorben. Doch es war Stella gewesen, die in dem Waldsee trieb. Danach war nichts mehr, wie es gewesen war.